Willkommen bei Wirtschaft hoch 2. Heute ein Interview-Podcast mit Andreas Dittes, CEO und Gründer von Talentwunder. Talentwunder, eine Suchmaschine für neue Mitarbeiter, eine Ausprägung des sogenannten Active Sourcing, heute im Interview.
Wirtschaft hoch 2. News, Hintergründe und Einordnungen zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Diskutiert von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.
Hallo Andreas.
Hallo Thorsten.
Heute zu Gast bei Wirtschaft hoch 2 Andreas Dittes, Gründer und CEO von Talentwunder. Magst du dich vielleicht zu Beginn kurz vorstellen?
Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Mein Name ist Andreas Dittes. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Talentwunder. Talentwunder, ganz grob einmal umrissen, ist eine Suchmaschine für Personal, ein Tool für Active Sourcing. Da gehen wir nachher vielleicht noch ein bisschen näher drauf ein. Und interessant ist zu mir, erfolgreicher Studienabbrecher, sage ich immer. Und bin eigentlich über diese Ecke der Software und der Social Networks auf Recruiting gekommen, quasi mit einer Brille, der Technologiebrille auf Recruiting-Probleme geschaut und hatte vorher schon zwei andere Gründungen gemacht, auch ein eigenes soziales Netzwerk und jetzt eben die logische Fortsetzung mit Talentwunder.
Was ist ein Talentwunder eigentlich? Wir haben uns mal vor 5 Jahren kennengelernt, da hattest du einen kleinen Stand hinten in der Ecke auf einem großen IBM-Stand und habe damals so eine Idee bekommen, was du machst. Kannst du es mal umreißen, was Talentwunder heute eigentlich als Unternehmen, so als Unternehmensziel, Unternehmenszweck hat?
Also Unternehmenszweck ist, dass wir Recruitern und Unternehmen dabei helfen, Personal zu finden, das über ein neues Modell, das ist ein Konzept, das man Active Sourcing nennt, sprich eine direkte Ansprache, also nicht man bewirbt sich bei einer Firma, sondern die Firma bewirbt sich bei dir. Und dafür haben wir eine Software gebaut, die einfach hilft, diese Person zu finden, diesen Ident zu machen. Und dafür haben wir dann im Endeffekt soziale Netzwerke indexiert, ähnlich wie eine Google-Suchmaschine und einen riesen Datenpool aufgebaut, weit über 1 Milliarde Profile, fast 2 Milliarden Profile weltweit und machen die durchsuchbar mit einer relativ einfachen Suche und geben eben so Hinweise, welche Profile besonders offen sein könnten für einen neuen Job zum Beispiel, wo eine besonders hohe Wechselwahrscheinlichkeit, Umzugswahrscheinlichkeit herrscht. Wir machen also aus Daten Informationen für den Recruiter, um möglichst schnell rauszufinden, welche Personen sind Java-Entwickler, die ich brauchen kann in meiner Region und wer davon sollte angesprochen werden.
Da muss ich mal kurz nachhaken. Das heißt, ihr durchsucht ein Xing-Profil und ich kann dann über eure Suchmaschine herausfinden, ob denn in dem Xing-Datenpool für mich ein Bewerber ist, der für mich spannend sein könnte?
Das ist richtig. Allerdings nicht nur Xing, sondern auch viele, viele andere Netzwerke. Xing selbst sind ja ungefähr 14 Millionen Mitglieder und bei uns ist natürlich die Fallzahl wesentlich höher. Was wir machen ist, wir machen sogenanntes Network Stacking. Wir legen viele Netzwerke übereinander. Da gibt es eine Überlappung. Zum Beispiel hast du vielleicht ein Xing- und LinkedIn-Profil, aber ein Softwareentwickler hat vielleicht ein Xing-Profil und ein Gitter-Profil. Und über diese Nutzung verschiedener Netzwerke bekommt man eben auch verschiedene Profile, verschiedene Personen und kann damit eine möglichst hohe Reichweite am Schluss abdecken. Und das ist genau unser Ziel, quasi einer Suche möglichst breit den Markt durchsuchen zu können, rauszufinden, wer hat die richtigen Skills und dann im nächsten Schritt eine Entscheidung daraus zu erzeugen, welche Person davon sollte ich ansprechen.
Aber das heißt, wenn ich es richtig verstehe, ich kann mir bei euch über die verschiedenen Netzwerke zusammensuchen lassen, wo die einzelnen Personen jeweils Profile haben, um dann zu schauen, was für Informationen auf die jeweiligen Netzwerken zu finden sind. Und ihr aggregiert die und bietet mir die dann suchbar an.
Wir können jetzt mal ein Beispiel machen. Ganz konkret suchen wir jetzt einen iOS-Entwickler. Das heißt, ich gebe in der Suche ein, entweder den Jobtitel iOS-Developer oder ich kann auch sagen, sowas wie Mobile-Developer oder Entwickler. Wir haben dann Machine Learning entwickelt, was rausfindet, was genau ich mit der Suche meine. Wenn ich zum Beispiel als Recruiter jetzt nicht ganz genau im Thema bin, weiß ich vielleicht, ich suche einen Backend-Entwickler. Ich weiß aber nicht, ob J2EE ein Skill ist, den der haben muss. Und da helfen wir, indem wir so eine AI, die heißt bei uns Lea, haben, die sagt dann, pass auf, bei deiner Suche, bei den Keywords, die du gerade eingibst, meinst du wahrscheinlich Backend-Entwickler, klickst du auf den Button drauf und dann erweitern wir die Suche mit ganz vielen Begriffen, die die richtigen Skills umschreiben und helfen damit, relativ einfach eine Suche zu bauen, zu basteln, die dir hilft, die Profile zu finden, die du eigentlich haben willst. Und dann im nächsten Schritt werden die eben angezeigt. Man kann die auch sortieren, zum Beispiel nach Wechselwahrscheinlichkeiten. Und das ist eben sozusagen diese Veredelung der Daten, indem wir sagen, bei welchen Personen gibt es eine besonders hohe Wahrscheinlichkeit aufgrund zum Beispiel der typischen Verweildauer im Job oder Signalen wie dem letzten Profil-Update. Wenn jemand ein neues Profilfoto hochlädt, neue Haves and Wants eingibt, dann macht er sich sozusagen hübsch für einen neuen Job. Und das versuchen wir eben in Zahlen zu bringen, mit Indikatoren zu versehen, damit der Recruiter eben nicht alle ansprechen muss, sondern im besten Fall nur die, die wirklich auch eine Tendenz haben für einen neuen Job.
Auf wie viele Profile würde jetzt ein guter Recruiter, der mit eurer Suchmaschine gut umgehen kann, im Rahmen der Suche dann seine mögliche Auswahl einschränken? Was ist so eine Erfahrungswert vielleicht bei dir?
Also man sagt so, im Marktdurchschnitt muss man 100 Profile ansprechen, um eine Einstellung zu machen. Und unser Ziel ist es, wesentlich weniger ansprechen zu müssen, zum Beispiel nur 50, 30 oder 20, im Idealfall eben nur eine Person. Und das ist quasi die große Aufgabe bei Talentwunder, aus sagen, diesen ganzen Informationen, die wir haben, aus diesen riesen Datenpools, Informationspools, Erkenntnisse zu gewinnen, die dem Recruiter helfen, möglichst schnell einen effizienten Prozess hinzubekommen, ohne dass man eben viel Reibungsverluste hat, die auch auf Seiten der Kandidaten wieder für Unstimmung sorgen. Dass zum Beispiel ein Softwareentwickler jeden Tag 10, 15 Nachrichten bekommt, ist ja auch nicht gut.
Wer nutzt jetzt eure Lösung? Sind das Personalberater ausschließlich?
Wir haben Personalberater als Kunden, das ist allerdings nur ein kleiner Teil. Der größte Teil sind Unternehmen, die selber Sourcing Capabilities aufbauen, also selber Personen einstellen, die aktives Recruiting betreiben. Und das sind sowohl kleine mittelständische Unternehmen ab 200, 300 Mitarbeiter bis hoch zu DAX-Konzernen, von denen wir auch viele betreuen.
Ist das Thema eins, dass man den Kunden von euch noch erklären muss oder ist das sehr schnell mittlerweile auch nachzuvollziehen, was ihr als Leistung anbietet?
Also es ist in der Tat sehr erklärungsbedürftig, immer noch. Als wir gestartet sind, hat es keiner verstanden im Markt, da waren nur Personalberater die Kunden. Mittlerweile merkt man aber, dass es ein Riesentrend geworden ist, auch wenn man sich den Markt anguckt. Wir schätzen, dass aktuell in Deutschland so vielleicht 30, 35 Millionen Marktvolumen in der Dachregion in diesem Markt ist und sich das aber verzehnfachen wird in den nächsten 5 Jahren.
Wie muss ich euer Unternehmen heute vorstellen? Wir haben uns vor 5 Jahren ungefähr kennengelernt. Da war der, glaube ich, zu zweit. Wie sieht es heute aus?
Genau, damals waren wir zu zweit, mein Mitgründer und ich, haben ein bisschen über ein Jahr lang einen Prototypen gebaut, einen ersten, dann auch erstes Kapital angesammelt von Angel-Investoren, erste Mitarbeiter eingestellt, sind mittlerweile fast 40 Mitarbeiter nach 4,5 Jahren und ein schnell wachsendes, nicht mehr Startup, sondern ein mittelständisches Unternehmen eigentlich.
Vermutlich kommen bei euch auch oft die Fragen rund um Datenschutz.
Genau, also natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema, das wir von verschiedenen Seiten beleuchten. Wir haben auch extra in Deutschland gegründet, weil wir gesagt haben, wir müssen es hier kompatibel machen können, auch vor der DSGVO war das und nicht in den USA, wo es vielleicht einfacher wäre, datenschutztechnisch. Und haben ein Modell gefunden, in dem man eben, man kann sich es vorstellen, ähnlich wie bei Google, kein Eigentum der Daten annimmt, sondern die in einem Suchcache vorhält. Wenn ich zum Beispiel ein Gedicht schreibe, auf meiner Webseite veröffentliche und Google es indexiert, darf Google das, dieses Urheberrecht quasi zu nutzen, weil Google kein Eigentümer wird vom Gedicht, ne? Weil sie einfach nur helfen, sagen, dieses Gedicht auffindbar zu machen. Ähnlich helfen wir bei der Auffindbarkeit von Personen. Und jeder, der sein Profil auf nicht öffentlich stellt, ist bei uns auch nicht indexiert, sondern nur die Profile, die eben öffentlich verfügbar sind. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und sozusagen damit auch ein Signal gibt, dass die Person gefunden werden will.
Also das heißt, ihr tragt die Daten zusammen, aber nicht bei euch dauerhaft hinterlegt, sondern linkt dann auch raus auf die jeweiligen Profile, dass ich dann als Recruiter, als HR-Mitarbeiter wirklich dann sehen kann, okay, der Mitarbeiter, der mich interessiert, hat Profile auf 1, 2, 3 sozialen Netzwerken und ich kann dann mich daraus direkt von eurer Seite aus hin verweisen lassen, um da auch zu schauen, wie das Originalprofil aussieht.
Korrekt. Im Endeffekt ist es ähnlich wie bei einer Suche bei Google, wo ich dann eben einen Suchbegriff eingebe und dann auf die Originalseite komme. Bei uns ist es auch so, wenn ich jetzt eine E-Mail-Adresse vielleicht von einer Person habe, klar kann ich natürlich direkt eine E-Mail auch schreiben, ohne auf das Profil zu gehen. Aber typischerweise nutzt man eben nochmal quasi den Link zum Originalprofil, um darüber auch eine Nachricht zu schreiben, bei sowas wie meetup.com oder sowas, ne, dass man da direkt einfach die Nachrichtenfunktion nutzt im Netzwerk. Und natürlich auch, man muss es ja immer als Beziehungsmanagement betrachten, dass man eben über mehrere Jahre vielleicht mit dieser Person in Kontakt ist, bevor die überhaupt eingestellt wird. Und da empfehlen wir eben immer, quasi diese Netzwerke auch zu pflegen und das eigene Profil und diese Verbindung dann eben aufrechtzuerhalten und zu unterhalten.
Also ich muss als Recruiter schon auch dafür sorgen, dass ich auf den Netzwerken entsprechend auch attraktiv präsent bin, weil wenn ich auf Meetup eine Nachricht schicke und da ist nichts über mich zu finden, wird natürlich die Nachricht auch nicht so wahrgenommen, als wenn ich ein gutes Profil habe, das attraktiv ist, das aktiv ist, dass ich muss entsprechend auch neben eurem Netzwerk auch andere Netzwerke klassisch als Nutzer pflegen.
Absolut, genau. Also es ist natürlich ein Kern, das ist auch die Frage, sagen, wie viel Zeit man investieren will. Es kostet ja auch alles Zeit, so ein Profil zu pflegen. Auf der anderen Seite sehen wir das eben ganz, ganz stark, die Korrelation. Wenn ich jemanden anschreibe auf einem Netzwerk wie auf Xing oder LinkedIn, das Erste, was jemand macht, ist zurückklicken und gucken, was die Person, wer ist das, was macht die Person. Und wenn ich dann ein Profil habe, ohne Profilfoto zum Beispiel, nur spärlich gepflegt, dann ist es einfach ein schlechter Ersteindruck.
Spannendes Unternehmen. Lass uns doch gerne mal so ein bisschen jetzt anhand unserer Porter's Five Forces, die wir immer so als Struktur nehmen, um zu verstehen, wie der Markt tickt, wie so die Konkurrenz tickt, mal so die einzelnen fünf Positionen durchgehen. Erste Position bei Porter's Five Forces ist der aktuelle Wettbewerb. Mit wem steht ihr denn im Wettbewerb? Seid ihr dabei, gerade jetzt die Personalberater aus dem Markt rauszudrängen?
Es ist eine spannende Frage. Wir sehen das sozusagen auch mehr geteilt. Wir haben zum einen technische Wettbewerber, wie wir sie nennen, also Firmen, die ähnliche Software anbieten. Das sind vor allem in den USA ein Etelo, eine ganz Firma, die 40 Millionen Venture Capital eingesammelt hat, also richtig gut finanziert ist und ein bisschen größer ist als Talentwunder. Das sind sozusagen die, die wir als technische Wettbewerber sehen. Das sind sehr wenige und typischerweise haben die auch alle wesentlich kleinere Datenpools als wir. Also das ist auch so eine der Kern-USPs am Schluss von Talentwunder. Was wir als Wettbewerber trotzdem sehen, sind, ich sage es immer, Budgetwettbewerber, sprich Unternehmen, die das Budget bekommen, was wir eigentlich haben wollen. Das sind natürlich Firmen wie Xing oder LinkedIn, die eigene Recruiting-Lösungen anbieten, die auch sehr präsent sind im Markt. Auf der anderen Seite aber auch Personalberater, die wir zum einen als Kunden haben, aber auch eben sozusagen Unternehmenskunden, die Personalberater einsparen, indem sie selber diese Software einkaufen und diese Sourcing-Lösung nutzen.
Das heißt also, ihr habt sowohl halt von der technischen Seite wie auch von vielleicht klassischen Personalberatungsseiten Wettbewerber. Verändert sich in der Branche gerade was? Zweiter Punkt bei Porter sind ja die potenziellen neuen Wettbewerber. Geht das schon einen Schritt weiter? Weil ich meine, ihr seid ja schon sehr weit vorne mit eurem Thema.
Das ist eine sehr gute Frage. Also natürlich gibt es sehr, sehr viel Bewegung im Markt. Was man sieht, als wir zum ersten Mal vor 4 Jahren auf der Zukunft Personal dieser Leitmesse, der Branchenmesse waren wir eines von 3 Startups, die ausgestellt haben. Mittlerweile sind es über 100 Startups, die ausstellen auf der Zukunft Personal. Also man sieht, dass es eine Riesenexplosion gibt in diesem Bereich, weil es ein relativ traditioneller Bereich ist, der eben noch wenig Disruption erfahren hat. Direkte Wettbewerber bei uns sehen wir nicht. Was wir sehen, ist aber, dass sehr viel AI-Technologie Einzug hält. Bei uns speziell natürlich auch, aber gerade auch in anderen Bereichen, wo es um Recruiting geht, dass man zum Beispiel sagt, einen CV zu lesen, zu erkennen, ob das eine gute Passung ist auf die Position. Sowas kann eben auch eine Maschine machen, zumindest als ersten Indikator.
Ich habe vor kurzem mal im Rahmen unserer Hochschultätigkeit doch Kontakte zu Unternehmen bekommen, die aus dem englischsprachigen Bereich kommen, die sehr stark so sehr aggressives Personalrecruiting machen. Ist das auch ein Thema für euch?
Also es ist eine sehr interessante Sichtweise, weil andere Märkte anders ticken. Gerade UK zum Beispiel, Großbritannien, da gibt es ein ganz anderes Klima und viele Firmen denken mittlerweile international, denken global und gehen in andere Märkte. Und da merkt man schon, dass unterschiedliche Mentalitäten dann auch in den Markt kommen. In Deutschland merkt man, dass es eher negativ wahrgenommen wird. Natürlich sind die von Preisen typischerweise günstiger, weil es eher so sozusagen große Callcenter sind, die eben Softwareentwickler in ganzen Scharen anrufen. Aber sehr oft machen Firmen dann quasi auch den Schritt wieder zurück. Und wir haben zum Beispiel einen ganz großen Konzern, der Kunde ist, die haben gesagt, sie wollen nicht, dass ihre Marke verbrannt wird. Ja, also die sagen sich eben auch, wir haben mehr als nur einen Kontakt mit der Person, typischerweise eben, gerade wenn ich ein Spezialist, eine Fachkraft bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich mehrfach mit der Firma in Berührung komme und vielleicht irgendwann anfange. Und da will man eben nicht, dass die Marke ganz verbrannt wird. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich eben ein Massenrecruiting mache über ein Callcenter, dann ist typischerweise die Ansprache nicht so individualisiert, wie sie eben sein kann, indem man wie mit Talentwohne eben ein bisschen recherchiert und Zeit investiert in Kandidaten.
Der dritte Faktor bei Porter ist die Substitution. Ich frage mich ja, ob eigentlich Unternehmen, die vielleicht hier bei diesen Erhebungen Great Places to Work oder Deutschlands attraktivster Arbeitgeber, brauchen die euch überhaupt? Weil die werden doch auch weiterhin mit Bewerbungen überrannt, oder?
Das ist auch eine super Frage, weil typischerweise auch Unternehmen, denen sehr gut geht, die eine tolle Marke haben, die sehr groß sind, auf Sourcing nicht verzichten können, weil es eben ein Instrument ist, wo man ganz speziell nachbesetzen kann zum einen, aber auch einzelne Fachkräfte finden kann, die sich eben nicht aktiv bewerben. Ein Beispiel wäre sowas wie Herzchirurgen. Da gibt es eben nur eine Handvoll und die zu finden ist eben so die Nadel im Heuhaufen zu finden, was wir eben in der Software ermöglichen. Da bräuchte ich keine Anzeigen schalten. Da habe ich keine Möglichkeit, mit einer Schrotflinte den zu erwischen. Das ist so ein ganz wichtiger Bereich, glaube ich, dass man eben sieht, dass Unternehmen, auch wenn sie eine große Marke haben, sehr bekannt sind, vielleicht auch nicht in allen Bereichen gleich bekannt sind, wie die Deutsche Bahn, die sehr viel IT einstellt aktuell, aber nicht für IT bekannt ist. Eine SAP ist für IT bekannt und eine SAP hat wahrscheinlich größere Probleme, dann jemanden zu finden, der vielleicht eben, ich weiß nicht, in einem Bereich arbeitet, der eben nicht so IT-nah ist.
Vierter Punkt bei Porter ist die Verhandlungsmacht der Lieferanten. Da stelle ich mir aber euch insbesondere relevant vor, weil wenn ihr nicht mehr auf die Daten der Netzwerke zugreifen könnt, du sagst, glaube ich, 1,8 Milliarden Profildaten, die bei euch quasi durchsuchbar sind, könnt ihr nicht einfach Xing oder LinkedIn euch aussperren oder GitHub oder wer auch immer da wirklich die wichtigsten Profile liefert?
Ja, da gibt's zum Glück Kartellrecht. Das heißt, wir sind Wettbewerber, streng genommen Wettbewerber von Google, also auch eine Suchmaschine. Und damit könnten wir kartellrechtsmäßig einklagen, dass wir Zugriff bekommen auf Daten, die Google bekommt. Und das Spannende ist eigentlich, dass kein großes Netzwerk den Traffic von Google darauf verzichten will. Man muss sich überlegen, dass täglich werden ungefähr 3 Milliarden Suchanfragen bei Google gestellt und 1 Milliarde davon sind Personensuchen. Das heißt, wo ich ganz genau eben suche, deinen Vor- und Nachnamen zum Beispiel und deinen Firmennamen. Und diesen Traffic, diese Besuchströme, die wollen diese großen Netzwerke natürlich alle haben. Was auch dazu geführt hat, dass zum Beispiel Facebook erst seit ungefähr einem Jahr oder anderthalb Jahren die Profile auch geöffnet hat. Und auch dazu geführt hat, dass wir jetzt auch Facebook-Daten indexieren können, also diese CV-Informationen, diese Lebenslauf-Informationen, weil eben auch Facebook diesen Traffic haben will von Google. Und solange sozusagen diese Netzwerke diesen Traffic haben wollen, werden sie nicht andere aussperren.
Eine kurze technische Frage, dieses Indexieren heißt, habt ihr Schnittstellen oder lest ihr aus, was öffentlich zu sehen ist?
Wir lesen aus, was öffentlich zu sehen ist. Funktioniert ähnlich wie bei Google. Sprich, wir haben so ein Crawling-System. Das sind mehrere hundert Rechner, die parallel unterwegs sind, wie kleine Mähdrescher. Und die bekommen typischerweise von den Netzwerken, da gibt es so eine Liste, welche Profile öffentlich sind oder welche Seiten öffentlich sind. Diese Liste nehmen wir einmal und geben dann sozusagen diesen Hunderten von Servern den Auftrag, jetzt sammeln die ein. Wir machen das typischerweise, damit die Netzwerke auch nicht überlastet sind, sehr sachte, je nachdem wie groß das Netzwerk ist. Mit der, man muss sich vorstellen, diese Infrastruktur, die wir hinten dran haben, die ist so mächtig, dass wir auch so ein Netzwerk, jetzt Xing vielleicht nicht, aber ein kleineres Netzwerk, auch komplett lahmlegen könnten damit. Ne? Und da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass man kleine Netzwerke auch ein bisschen sanfter dann irgendwie sozusagen bearbeitet als dann irgendwie die größeren, die auch sozusagen große Rechenkapazitäten haben und generell eben ähnlich wie bei Google, wie Google eben auch einen Suchcache aufbaut.
Wenn wir zum fünften Punkt kommen von Porters, Nachfrage macht großer Kunden. Wenn ich eure Geschichte so höre, die ich durchaus wirklich sehr, sehr spannend finde, frage ich mich ja, ob ihr damit nicht so diesen Wettkampf unter den Unternehmen noch befeuert. Weil wenn ich jetzt auf einmal mitbekomme, dass meine Mitarbeiter über eure Suchmaschine identifiziert werden, die abgeworben werden könnten, dann hätte ich doch per se vielleicht sogar Interesse daran, eigentlich mit euch nicht zusammenzuarbeiten, weil eure Technik ja mittelfristig auch potenziell mich schädigt. Merkt ihr das irgendwie, dass, obwohl man versteht, was ihr macht, die Kunden durchaus eine Abwehrhaltung gegen euch entwickeln könnten?
Eigentlich nur die ihr Geschäftsmodell geschädigt sehen dadurch. Aber typischerweise muss man sich überlegen, dass der Druck so groß ist, diese Fachkräfte zu finden, dass man eben versucht, alles Mögliche zu machen. Und was wir eben sehen, ist, dass dieser Status, dass man eben sozusagen durch unser Modell im Markt mehr Fluktuation zum Beispiel erzeugt, der wird erst ganz spät eintreten. Und der wird dann eintreten, wenn wir sozusagen so groß sind und so viele Kunden haben, dass wir intern andere Mechanismen verwenden können. Zum Beispiel, was wir aktuell noch nicht machen, aber dann einbauen könnten, ist, ich habe jetzt einen möglichen Kandidaten gefunden als Firma A, Firma B ist ähnlich und ich weiß jetzt, dass der abgesagt hat, weil er kein Interesse hat. Dann kann ich sagen, der gleiche Person ist bei Firma B wahrscheinlich auch nicht so relevant, weil die einfach happy im Job ist. Und so kann man Synergien schaffen, die vielleicht dafür sorgen, dass es noch vielfach effizienter wird am Schluss, wenn einfach ganz viele Kunden da drauf sind.
Habt ihr aktuell auch einen Rückkanal, dass ihr mitbekommt, wie dann die Profile weiterbearbeitet werden?
Eigentlich nicht. Das ist auch ein Datenschutzthema. Was wir haben, ist ein Profilmanagementsystem, wo ich ein Projekt anlegen kann, verschiedene Projektschritte habe. Und da sehen wir schon, wie viele Profile in welchem Projektschritt drin sind. Das ist allerdings eher so eine Metainformation. Wir wissen nicht ganz genau, welcher Projektschritt es dann ist.
Ihr habt jetzt ein Thema, das wirklich Digitalisierung par excellence darstellt. Wie würdest du denn so die Entwicklung der Branche aktuell einschätzen, weil du hast ja gesagt, dass da sich gerade etwas tut, aber klassisch ist ja HR noch ein Thema, das relativ traditionell läuft. Seid ihr so vorne in so einer Entwicklung oder ist die ganze Branche gerade dabei, sich massiv zu ändern? Wie sind deine Einschätzung? Kennst du ein bisschen auch die Branchenexperten?
Ja. Also typischerweise ist die HR-Branche eher konservativ. Es gibt da nicht so super viel Bewegung drin. Was man allerdings sieht, ist, dass eben diese Fachkräftelücke, die sich auftut, sorgt dafür, dass da gerade sehr viel Attention draufkommt. Also typischerweise bei den Firmen die Nummer 1 Prio Fachkräftesicherung. Und das sorgt eben dafür, dass eben großer Scheinwerfer gerade auf den HR-Abteilungen liegt, auch sehr viel Macht da jetzt entstehen kann. Ich versuche immer auch die Recruiter zu ermutigen, auch sozusagen ihre Macht zu nutzen, zum Beispiel um einen schnellen Prozess irgendwie hinzubekommen, dass ein Bewerber jetzt nicht von der Fachabteilung irgendwie 2 Wochen hingehalten wird. Und insgesamt sieht man, dass dadurch eben auch sehr viel Digitalisierung Einzug hält, dass eben Hunderte von Startups entstehen in dem Bereich, einfach weil jetzt ein Scheinwerfer drauf ist, weil man merkt, da muss irgendwie Effizienz gehoben werden oder man kann Effizienz heben. Und ich glaube, ein ganz großer Punkt ist natürlich, sehr viele müssen sich halt fragen, wie ihr Modell sich ändern muss, um da kompatibel zu sein. Personalberater natürlich zum einen, die müssen sich eben fragen, welchen Mehrwert liefern sie, weil die Kontaktinfo zu haben, das früher der Mehrwert war, diesen quasi dem Mittler zu sein, das ist nicht mehr der große Mehrwert. Der Mehrwert kann auch in anderen Bereichen liegen, aber der ist nicht mehr, den Kontakt zu haben.
Was für Technikthemen kommen gerade bei HR? Weil ihr habt jetzt ja klar Active Sourcing als Thema. Siehst du auf den Messen noch andere Trendthemen, die gerade so kommen?
Also als Trendthemen kann man wahrscheinlich sehen, dass sehr viele andere Bereiche angeschaut werden. Sowas wie ein Einfluss von Online-Marketing auf Recruiting. Da haben wir auch ein Beispiel, das ist auch öffentlich, von der Deutschen Bahn, die einen Marketing-Spezialisten, Online-Marketing-Spezialisten eingestellt haben und ihr eigenes Karriereportal ist ein Webshop geworden, wo quasi die Betrachtung einer Ausschreibung die Betrachtung eines Artikels im Warenkorb ist. Und dadurch kann man eben sagen, man macht sehr viel Außenrum-Tracking und erkennt eben dadurch, dass man eben im E-Commerce sehr, sehr viel Erfahrung hat, wie kann man damit umgehen, wie kann man zum Beispiel Retargeting machen, also Werbung effizient nutzen, um jemanden wieder zurückzuholen. Und diese Ideen eben auf Recruiting, auf HR zu übertragen, das sehe ich gerade als ganz, ganz großen Trend, dass da eben verschiedene Bereiche, Sales, Marketing, Online-Marketing als Einflussfaktoren auf die Branche kommen.
Das heißt, der Case sagt, ich habe mir gerade bei der Deutschen Bahn ein Profil angeschaut von einem ausgeschriebenen Job. Werde dann beim nächsten Mal, wenn ich bei Zalando surfe, auf so einem Suchfenster von dem Job verfolgt?
Das wäre möglich, ja.
Sehr schön. Ihr seid ja aber mit eurem Thema ja relativ weit vorne, aber du hast ja angesprochen, dass so einer der Wettbewerber in den USA mit relativ viel Geld da unterstützt wird. Und ich kann mir vorstellen, dass euer Vorsprung durchaus mit Geld aufzuholen sein könnte. Oder würdest du sagen, ihr seid so gut aufgestellt, in was für eine Richtung geht denn das bei euch? Was ist denn so das, wo ihr sagt, da bleiben wir vorne oder da gehen wir jetzt auch hin, wo wir unseren Vorsprung weiter ausbauen will.
Also sind eigentlich 2 Fragen. Das eine ist, wie setzen wir uns da mit dem Wettbewerb auseinander? Ich glaube, was man da ganz klar sehen kann, ist, dass die meisten Großen scheitern daran, dass das Thema zwar trivial klingt erstmal, eine Suchmaschine aufzubauen, in der Praxis aber sehr, sehr komplex ist. Gerade die Datenmenge, die wir bearbeiten, das ist so eine Dimension, dass eben sehr, sehr viele damit schon scheitern, allein diese Daten zu managen, auch in kleineren Mengen. Und da haben wir auch durchaus ganz große Wettbewerber im Recruiting-Markt, die versucht haben, ähnliche Lösungen aufzubauen, die damit gescheitert sind. Einfach weil sozusagen das eine gewisse technische Komplexität hat, die nur wenige knacken können. Und dann ist eben der zweite Schritt, aus diesen Informationen, die man hat, aus diesen Daten sinnvolle Informationen zu generieren. Und ich glaube, da sind wir sehr gut drin. Das ist auch einer der sozusagen großen Themen, an denen wir arbeiten. Idealerweise wollen wir in der Zukunft keine Such-, sondern eine Findemaschine sein. Sprich, dass ich nicht mehr eingeben muss, was für ein Keyword ich da brauche, sondern dass ich einfach nur sage, ich habe ein Anforderungsprofil in der Firma irgendwo hinterlegt und wir finden automatisch die besten Matching-Kandidaten. Auch so ein Modell, was wir schon länger anplanen, ist so eine Art Klonsuche. Wenn ich eine Nachbesetzung mache, ist natürlich irgendwie, dann habe ich ja schon ein Profil vorliegen, wenn die Person digital ihre Fußspuren hat, kann ich ja sagen, find mir jemand, der ähnlich ist und vielleicht noch den ein oder anderen Skill dazu hat. Und da gibt es eben viele Modelle, die helfen können, dass man eben von der Suche wegkommt hin zu was eben sofort Ergebnisse liefert, ohne dass ich eine Eingabe per komplexer Suchstrings machen muss.
Einer meiner Chefs hat mich früher immer darauf gedrängt, dass ich meine Nachfolge regel. Das heißt, ich könnte jetzt quasi so von der Idee her sagen, ich definiere mal alle Stellen im Unternehmen, was die Anforderungsprofile sind und könnte das dann mittelfristig bei euch hinterlegen, um dann automatisch die Nachbesetzung auch von extern schon so weit zu klären, dass zum Zeitpunkt X dann einfach auf einen Talentpool zurückgegriffen werden kann, wo ich weiß, das könnten die idealen Kandidaten sein.
Das war so die Überlegung. Ich glaube auch, dass die Welt, wenn man sie anguckt, sich auch weiter in Richtung Freelancing bewegt, dass immer mehr Leute quasi auf eigene Rechnung arbeiten und dass viele Firmen das auch als Vorteil nutzen wollen. Bei IBM ist es Liquid Blue, wo man eben sagt, man hat eine Kernfirma, vielleicht nur ein Drittel der aktuellen Größe und eben auf Projektbasis arbeiten da eben viele Leute zusammen. Ähnlich wie in der Filmindustrie in Hollywood, die Produktion, das ist keine eine große Firma, die es macht, sondern es sind hunderte von Freelancern, die zusammenkommen, ein Toningenieur, ein Kameramann oder 5 Kameraleute und die arbeiten quasi projektbasiert an einem Film und gehen dann wieder in alle Richtungen auseinander und kommen zum nächsten Film zusammen. Und unsere Überlegung ist dann auch zu sagen, wenn ich jetzt schon relativ gut verstehen kann, welche Skills hat eine Person und welche Richtung oder wer passt auch vielleicht gut zusammen, dass man vielleicht sogar irgendwann sagen kann bei Talentwunder, hey, ich brauche ein Softwareentwicklungsteam, bestehend aus 2 Backend-Entwicklern, einem Frontend-Entwickler, einem UX-Designer, einem Projektmanager und einem Datenbank-Spezialisten. Klick auf den Button drauf und krieg vielleicht schon quasi zusammengestellt, wer gut zusammenpassen könnte. Typischerweise wäre das eher Richtung Freelancer als in Festanstellung, aber auch da wäre es natürlich möglich, weil wir sehen können, wenn 2 Personen relativ lange Zeit in der gleichen Abteilung gearbeitet haben, ist eben auch wahrscheinlich, dass sie sich jetzt einigermaßen gut verstehen.
Wow, was für ein Thema. Spannender Ausblick. Sehr coole Story. Vielen Dank für deinen Besuch. Wie können die Hörer auf dich zukommen, wenn sie das Thema weiter interessiert?
Man findet mich auf allen möglichen Netzwerken, da das Thema Social Networks unser Thema ist. Wie gesagt, also gern als Challenge. Man kann mir gerne schreiben, wenn man ein Netzwerk findet, wo ich nicht drauf bin. Am liebsten natürlich über die Kanäle sowas wie LinkedIn. Da bin ich sehr aktiv. Da schreibe ich auch sehr viel zum Thema Recruiting der Zukunft und was im Sourcing-Markt so passiert. Und ansonsten gerne über talentwunder.com oder meinen direkten
E-Mail. Der Wirtschafts- und Wissenschaftspodcast mit Hans-Jürgen
Wiebe und Thorsten Spandl. Wunderbar, vielen Dank für den Besuch. Sehr, sehr spannendes Thema. Wünsche euch weiterhin extrem
Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.